Unglücklicherweise mag ich Sie als Busfahrerin so sehr, dass ich ihr diesen Wunsch nicht erfüllen kann. Vielleicht sollte ich warten, bis sie einen anderen Job hat. Ich gehe den Gang runter. Der Bus ist zwar nicht überfüllt, aber ich muss mir einen Platz neben jemandem suchen. Ich setze mich neben einen jungen Punker. Es würde mir nicht im Traum einfallen, mich mit ihm zu unterhalten, denn ich bezweifle, dass er über das Wetter sprechen könnte, ohne damit zu drohen, einem an die Gurgel zu gehen. Er ist vollkommen schwarz angezogen und trägt ein schwarzes Nietenhalsband. Er hat rote Haare, mehrere Nasenpiercings und Sicherheitsnadeln in den Ohrläppchen. Ein ganz gewöhnlicher Bürger dieser schönen Stadt. Eine Kette verläuft von seiner Unterlippe bis zu seinem Hals. Ich denke kurz darüber nach, ob ich daran ziehen soll. Vielleicht funktioniert sie ja wie so eine Art mentale Klospülung. Sein T-Shirt teilt mir mit, keine Panik. Das mit einem Hymen geht klar. Es ist 5:30, als ich nach Hause komme. Ich öffne meinen Aktenkoffer, nehme die Mikrokassette raus und höre mir die Aufnahme an, während ich mich umziehe. Nichts Interessantes. Im Besprechungszimmer geben sie zu, dass sie nichts in der Hand haben. Den Medien gegenüber behaupten sie, sie hätten mehrere Spuren. Ich unterdrücke ein Lachen und werfe das Band zurück in den Aktenkoffer. Morgen werde ich die Kassetten austauschen. Ich sitze auf dem Sofa und beobachte meine Goldfische. Ich gebe ihnen Futter und sie schwimmen nach oben und fangen an zu fressen. Obwohl ihr Gedächtnis nur 5 Sekunden umfasst, erkennen sie ihr Futter jedes Mal. Und sie erkennen mich. Wenn ich den Finger an den Rand des Glases lege, schwimmen sie darauf zu. Manchmal denke ich, dass wir in einer wunderbaren Gesellschaft leben würden, wenn jeder von uns nur eine Erinnerungsspanne von 5 Sekunden hätte. Ich könnte so viele Menschen umbringen, wie ich will. Aber vielleicht würde ich mich dann gar nicht mehr daran erinnern, dass es mir Spaß macht, jemanden umzubringen. Also wäre das Ganze vielleicht doch nicht so ideal. Vielleicht wäre ich gerade dabei, jemanden zu fesseln und würde vergessen, warum ich überhaupt dort bin. Nachdem Pickel und Jehova gefressen haben und wieder wie üblich im Kreis herumschwimmen, verlasse ich die Wohnung und gehe nach unten, den Aktenkoffer fest in der Hand. Ich laufe ein paar Blocks, während ich die Autos am Straßenrand mustere. 15 Minuten später fahre ich zu der Adresse, die auf der zweiten Seite der mitgebrachten Akte angegeben ist. Ich sitze in einem Honda Integra, bei dem der Geruch nach Zigaretten tief in die Sitze und Bodenmatten eingedrungen ist. Es ist ein 94er oder 95er Modell Weinrot 5-Gänger-Einspritzmotor. Fährt sich ganz nett. Ich finde, Autos wie das hier sind leichter zu lenken, wenn keine Leiche im Kofferraum liegt. Langsam fahre ich an Daniela Walkers Haus vorbei. Es ist ein 2-stöckiges Stadthaus, das aussieht, als sei es erst kürzlich gebaut worden. Leuchtend roter Backstein, dunkelbraunes Stahldach, Fensterrahmen aus Aluminium. Ich bin überrascht, dass in keiner der Ecken ein Preisschild hängt. Der Garten sieht etwas verwildert aus, aber er ist nicht allzu groß. Wenige Büsche, einige winzige Bäume, einzelne Beete voller Blumen, an denen auch kein Preisschild hängt. Steinplatten bilden die Auffahrt. Dazu ein kleiner Weg, mit Kopfsteinen gepflastert. Das Gras ist ausgedaut und lang. Im Briefkasten stecken Werbeprospekte. Ein Gartenzwerg mit aufgemalter roter Hose und aufgemaltem blauen Hemd liegt seitlich ausgestreckt im Garten. Er sieht aus, als hätte man ihn erschossen. Ich fahre um den Block und als ich wieder zurückkomme, stelle ich zufrieden fest, dass mich niemand beobachtet. Ich parke vor dem Haus, hüpfe aus dem Wagen, streiche meine Krawatte glatt, rücke mein Jackett zurecht und zupfe an meiner Hose, falls sie mir hinten in die Socken gerutscht sein sollte, denn dann würde ich wie ein Schwachkopf aussehen. Ich nehme meine Aktentasche mit zur Vordertür. Ich lasse sie nur selten irgendwo zurück. Ich klopfe. Warte. Klopfe wieder. Warte wieder. Niemand zu Hause. Genau wie der Bericht behauptet hat. Seit dem Mord ist der Ehemann, meiner Meinung nach der Verdächtige Nummer 1, hier nicht mehr aufgetaucht. Seine Post wird an die Adresse seiner Eltern geliefert, wo er im Augenblick mit den Kindern wohnt. 2 Tage nach dem Mord hat die Polizei das Absperrband an der Vordertür abgenommen. Dieses Zeug gehört zu den Dingen, die nichts als Ärger machen, die Vandalismus provozieren. Es ist, als würde man über einer großen Klingel ein Schild anbringen mit der Aufschrift »Nicht klingeln«. Ich kram in meiner Tasche und finde, versteckt unter einem Taschentuch, meine Schlüssel. Fummle etwa 10 Sekunden lang am Schloss herum. Daran bin ich gut. Schnell werfe ich einen Blick über die Schulter auf die Straße. Ich bin völlig allein. Ich öffne die Tür und gehe ins Haus. Sally verlässt ihren Arbeitsplatz zur gleichen Zeit wie Joe, und obwohl sie versucht, ihn einzuholen und mehrere Male nach ihm ruft, hört er sie nicht. Er erreicht die Bushaltestelle und einen Augenblick später fährt der Bus schon ab. Das ganze Fahrzeug vibriert und stößt eine Wolke Dieselrauch aus. Sie wüsste zu gern, wohin Joe fährt. Manchmal geht er zu Fuß, manchmal nimmt er den Bus. Lebt er bei seinen Eltern? Lebt er mit anderen zusammen, die so sind wie er? An Joe gefällt ihr besonders, dass er unabhängig zu sein scheint, und es würde sie nicht überraschen, wenn er irgendwo in einer eigenen Wohnung oder einem eigenen Apartment leben und für sich selbst sorgen würde. Hat er überhaupt eine Familie? Darüber spricht er nie, aber sie hofft, dass es so ist. Die Vorstellung, dass Joe ganz allein auf dieser Welt lebt, ist beunruhigend. Sie muss sich mehr Mühe geben, an seinem Leben teilzuhaben, denn genau das würde sie auch von anderen Leuten erwarten, ginge es um Martin, wenn er noch im Leben wäre. Heute wäre er 21 geworden. Wie hätten sie das gefeiert? Sie hätten eine Party geschmissen, die Familie und Freunde eingeladen, jede Menge Ballons aufgehängt und auf einem Schokoladenkuchen in der Form eines Rennwagens 21 Kerzen angezündet. Sie geht zum Parkhaus, in dem sie immer ihren Wagen abstellt. Sie sollte Joe anbieten, dass er mit ihr fahren kann. Vielleicht möchte er das ja. Und so würde sie ihn auch besser kennenlernen. Sie wird ihn morgen fragen. Christchurch ist schön, denkt sie. Und sie liebt es besonders, am Avon entlang zu gehen, dessen dunkles Wasser von üppigen grünen Uferstreifen umgeben ist. Ein Fleckchen Natur, das sich durch die ganze Stadt zieht. Manchmal isst sie ihre Lunchbrote hier draußen. Sie sitzt im Gras, beobachtet die Enten und wirft ihnen Brotstückchen zu, während sie lustig im Wasser auf- und abwippen. Sie sollte Joe fragen, ob er sie begleiten möchte. Sie ist sicher, dass es ihm gefallen würde. Er erinnert sie immer mehr an ihren Bruder, und da sie Martin nicht mehr helfen kann, kann sie vielleicht Joe helfen. Ist diese Idee wirklich so abwegig? Sie reicht einem Obdachlosen, der vor einem Parkhaus sitzt, eine kleine Plastiktüte voller Sandwiches. Er öffnet sie und wirft einen Blick rein. »Wie geht's dir heute, Henry?« »Jetzt schon besser, Sally«, sagt er, steht auf und streckt die Hände in die Taschen seiner zu großen, abgewetzten Jeans. »Jetzt ist es schon besser. Wie geht's deinem Vater?« »Es geht ihm ganz gut«, antwortet sie. »Aber natürlich stimmt das nicht. Es geht ihm schlecht. Denn genau das passiert, wenn man Parkinson hat. Es geht einem nie mehr besser. Die Krankheit dringt in den Körper ein, nistet sich ein und bleibt für immer. Damit zurechtzukommen, ist das Beste, was man sich noch erhoffen kann. Er hat diese Woche Geburtstag. Wir gehen alle zusammen in ein Restaurant«, sagt sie. Aber sie weiß, dass das kein Vergnügen werden wird. So richtig schön war sein Geburtstag nie mehr seit Martins Tod. Vielleicht wäre es einfacher, wenn er einen Monat früher oder später Geburtstag hätte. Aber in derselben Woche? »Na, mach dir eine nette Zeit«, sagt Henry und reißt sie aus ihren Gedanken. »Grüß ihn von mir. Und vergiss nicht, Sally. Jesus liebt dich.« Sie lächelt Henry an. Seit sie ihr parkt, hat sie ihn jeden Tag getroffen. Als sie anfing, ihm Sandwiches zu machen, sie gibt ihm nie Geld, das würde er nur für Substanzen verwenden, die zur Sünde verführen, war sie es, die ihm sagte, dass Jesus ihn liebt, und seine Antwort war nie positiv. Er sagte, dass Gott und Jesus ihn hassten. Gott hat ihm seine Arbeit genommen. Gott hatte ihn obdachlos gemacht. Sie behauptete, dass der Grund dafür doch wohl eher bei Henry selbst lag. Henry erwiderte, dass die Leute sich nicht umeinander kümmern würden, und wenn der Mensch Gottes Ebenbild sei und die Menschen nichts täten, um ihm zu helfen, dann helfe ihm Gott ja wohl auch nicht. »Würde Gott diese Welt besuchen«, sagte Henry, »und sehen, wie er vor dem Parkhaus hockt und um Kleingeld und Essen bettelt, würde Gott glatt durch ihn hindurchschauen und einfach vorbeigehen. So wie jeder andere auch. Außer Sally. Sally würde nie an jemandem vorbeigehen, der in Not ist. Nachdem sie ihm monatelang Sandwiches gebracht hatte, erlaubte er ihr, dass sie ihm mehr vom wahren Willen Gottes erzählte. Möglicherweise natürlich nur deshalb, damit sie ihm auch weiterhin was zu essen bringt. »Dann bis morgen, Henry. Pass auf dich auf.« Henry setzt sich wieder und beginnt, auf sich aufzupassen, indem er in die Plastiktüte greift. Sie geht ins Parkhaus und nimmt den Lift zu ihrem Auto. Kurz darauf fädelt sich ihr Wagen in den Stadtverkehr ein. »Es ist wirklich eine schöne Stadt«, denkt sie. »Man hat sie zur freundlichsten Stadt der Welt gewählt. Der Grund dafür ist offensichtlich. So viele gute Menschen. Menschen, die sich um andere kümmern. Viele der über 100 Jahre alten Gebäude wurden sorgfältig gepflegt, und das verbindet die Stadt mit ihren Wurzeln. Und viele Renovierungen wurden ganz im Stil der alten Gebäude durchgeführt. Das war zwar ziemlich teuer, doch so hat man die Tradition der Stadt bewahrt. So viele Blumenrabatten, so viele Bäume, ein Fluss, der mitten durchs Stadtzentrum fließt. Wie könnte es da einen anderen Ort geben, an dem sie gerne leben würde?«
Zuerst fällt mir auf, wie stickig es im Haus ist. Als befände man sich in einem elektrischen Trockner. Seit Weihnachten und Neujahr staut sich die Hitze hier drin. Ich wollte, ich könnte ein Fenster aufmachen. Zeit für einen kleinen Rundgang. Im Kühlschrank finde ich ein paar Flaschen Bier. Warum nicht? Das Trinken erfrischt mich, während ich mich hinsetze und noch einmal Danielas Akte durchsehe. Als ich fertig bin, lege ich die Flasche in meinen Aktenkoffer und mache mich auf den Weg nach oben. Dort ist es sogar noch heißer. Ich ziehe meine Jacke aus und lege sie auf einen kleinen Tisch. Und als ich mir etwas Platz verschaffen will, fällt eine Vase auf den Boden. Sie zerbricht. Oh je.